Pippo, Pippo, gol! Pippo, Pippo mio!
Balotelli, Aguero! Hildesberg om dit te ballen, Hildesberg! Hildesberg, Hildesberg!
Willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört From the Stands, den LV11 Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 des From the Stands LV11 Podcast. Mein Name ist Marc, an meiner Seite ist wie immer der liebe Benjo. Und Benjo, zunächst mal kleiner Blick auf die Uhr. Deutsche Ortszeit, 22.57 Uhr. Was ist denn da passiert?
Ja, ich weiß es auch nicht. Erstmal einen wunderschönen guten Abend zu später Stunde heute, aber ich hoffe mal, das trübt das Ganze nicht und ich denke, dass wir da trotzdem einen netten Plausch auf jeden Fall noch hinkriegen, auch zur späteren Stunde.
Ja, absolut. Bin ich voll bei und ich glaube, wir haben ja auch wieder aus der letzten Woche die ein oder anderen Dinge, insbesondere vom Wochenende, die es zu besprechen gilt. Wie war es denn, um vielleicht so rum reinzustarten, wie war es denn so Wochenende ohne Bundesliga? Überlebst du das überhaupt vernünftig? Wie siehst du das so?
Ja, das ist natürlich schon hart, wobei ich sagen muss, dass das Fußballwochenende jetzt bei mir persönlich gar nicht so fußballarm war. Freitag selber für ein paar Minütchen auf dem Platz gestanden in der Kreisliga, dann Samstag tatsächlich, wo wir auch gleich noch ein bisschen intensiver drauf eingehen werden, Nationalmannschaft. Und ich finde gerade jetzt aktuell ist es halt auch so, dass man sich irgendwie EM-Jahr Vorfreude auf die Spiele, auch Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft wieder freut. Dementsprechend gab es dann da das abendliche Highlight und am Sonntag wurden sich dann tatsächlich noch eine weitere Begegnung der Kreisliga B und einmal die Landesliga hier im Kreis angeschaut. Das heißt, ich war da trotzdem bestens versorgt. Wie sieht es bei dir aus?
Hervorragend. Aller Ehren wert erstmal, dass du dich auch wieder in den kleineren Ligen rumtreibst. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und ich glaube, bei mir ähnlich. Hier und da beim Fußball mal reingeguckt, natürlich Samstag das Highlight-Spiel mitgenommen, wo wir dann gleich auch noch in epischer Breite darauf zu sprechen kommen, würde ich mal hoffen. Und ansonsten in ein eher ruhiges Wochenende gehabt. Also insofern alles gut gewesen. Und ich denke, in diesem Sinne, eben ist ja in der Bundesliga diesem Wochenende nichts passiert. Du sagtest, Länderspiel stand an, Deutschland gegen Frankreich, ein ziemlicher Kracher. Weitere Themen um den DFB sind passiert und ich denke, es macht Sinn, sich natürlich erstmal auf das Spiel zu stürzen. Vielleicht gar nicht so sehr aufs Spielgeschehen an sich, weil ich glaube, die Situation ist so dynamisch und so, ja, jetzt gerade wieder vielversprechend, dass auch einfach viel um das Spiel herum eigentlich zu besprechen ist. Zum einen haben wir ja eine Prognose abgegeben letzte Woche, was die Startaufstellung angeht, was wir da so erwarten. Kannst du mir ja mal sagen, inwiefern wir getroffen haben. Was so generell die Teamzusammenstellung jetzt angeht, die neue Zusammensetzung, die wir da gesehen haben, vielleicht auch einen kleinen Ausblick. Ich glaube, wir machen mal die volle Palette und in dem Sinne würde ich mal wortwörtlich den Ball an dich spielen. Leg mal los, wie war der Samstagabend für dich?
Direkt das Ganze aufzunehmen und bei der Aufstellung loszulegen. Ich glaube, wir haben doch in einigen Bereichen eigentlich getroffen. Ich glaube, hinten drin, bis auf Maxi Mittelstädt, der, ich glaube, bei uns beiden durch Robin Gosens ersetzt worden wäre, haben wir da getroffen. Oder
David Raum stand, glaube ich, auch zur Debatte.
Stimmt, vollkommen korrekt. David Raum, ja.
Klar. Ja, entweder oder, aber ja, das, genau, machen wir weiter, sorry.
Doch die späte Stunde getroffen. Nee, genau, im Mittelfeld dann Kroos und Andrich, die es, vielleicht um da mal kurz aufs Spiel einzugehen, schon viel besungen, viele Loblieder, angestimmt auf Toni Kroos, um den das Spiel ja gebaut wurde, so wie wir es auch gesagt haben. Und was dann auch wirklich 1-1 so gekommen ist, überragendes Spiel gemacht in meinen Augen. Davor Gündogan als Kapitän, Wirtz und Musiala auf den Halbpositionen. Und dann tatsächlich, entgegen unserer Prognose, Kai Havertz vorne drin, anstelle von Niklas Füllkrug und tatsächlich ja auch mit einem Tor und insgesamt einem guten Spiel. Es ist immer ganz interessant, hier und da auch mal auf die Kickernoten zu gucken. Kicker hat Kai Havertz bei einer 2,0 gesehen. Also wirklich auch eine gute Partie abgeliefert. Und ja, ich denke, da waren wir mit unseren Voraussichten oder mit unseren Prognosen ganz nah dran. Und ja, insgesamt würde ich, kurzes Fazit zum Spiel, ja, bis auf eine ein Drittel der ersten Halbzeit, sehr gut, sehr gute Leistung, viel Fußball gezeigt, viel Spaß gemacht und ja, in meinen Augen letztendlich auch verdient 2-0 gewonnen.
Ja, gehe ich mit. Ja, um vielleicht nochmal so ein bisschen im Spielverlauf dann doch anzukommen. Also ich bin mit ein paar Jungs aus dem Restaurant gekommen und wir waren halt wirklich so Punkt auf Anstoß. Du kennst das ja, wenn man quasi noch im Wohnzimmer steht, noch alles anhat und einfach schnell schon mal die Glotze anwirft, um nicht den Kickoff zu verpassen. Und dann wird dieser Ball auf Groß zurückgespielt. Er geht so, sag ich mal, 5 Meter so ein bisschen nach hinten und spielt dann aus der Drehung direkt den Ball auf Wirtz, der, glaube ich, nach 8 oder 10 Sekunden das Ding dann unter die Latte setzt. Und ich bin wirklich nach langer Zeit Deutschland gucken mal wieder echt vom Glauben abgefallen. Also ich bin wirklich ausgeflippt. Und ich war wieder richtig drin. Das hat richtig Bock gemacht.
Ja, das ist halt genau dieses Zeichen, was du brauchst. Das ist so die Frage, boah, kann irgendwie so ein bisschen Euphorie überschwappen? Wird ein Zeichen gesetzt? Wie ist jetzt so die Körpersprache? Und du gehst dann wirklich, ja, ich meine, es waren 8 Sekunden durch so ein Sonntagsschuss, ich meine, da muss man auch mal erwähnen, zweifelhaft, wie da eine Abwehrkette bzw. eine französische Nationalmannschaft einen Spieler wie Florian Wirtz so viel Platz geben kann. Gut, ja. das wird wahrscheinlich intern von Didier Deschamps auch angesprochen worden sein. Aber ja, genau so kriegst du natürlich die Fans, so kriegst du irgendwie das Publikum und ja, so kriegst du auch irgendwie die Leute motiviert und ja, eingestimmt.
Ja, absolut. Ich glaube, Koundé oder Tchouaméni, ich weiß jetzt nicht genau, wer auf der Position war, rückt ja auch zuerst raus auf Wirtz und geht aber dann ganz komisch quasi wieder so, schiebt wieder nach rechts raus, weil er so einen Schlenker macht. Und ja, wie schon gesagt, er setzt ihn dann wirklich in Bilderbuchmanier da unter die Latte. Ich habe ja schon jetzt im Kontext der Bundesliga gesagt, ist einfach Augenschmaus, was er da zum Teil auf den Platz bringt. Und ich glaube und hoffe, dass wir da auf jeden Fall viel, viel mehr noch erwarten können, was jetzt insbesondere das Turnier angeht, was vielleicht dann auch das morgige Spiel gegen die Niederlande angeht. Aber ja, ganz, ganz spannende Aufstellung halt in der Offensive, ne? Weil du jetzt ja mit Sané eben nicht spielst, weil du ja eigentlich mit 3 sehr ähnlichen Spielertypen spielst in einem relativ nach innen gezogenen System. Aber ja, das profitiert dann natürlich von dieser technischen Stärke und es ist halt dieser besagte Mix, den wir uns irgendwie erwünscht haben, ist aus meiner Sicht 1:1 so eingetroffen und das ist sehr, sehr schön zu sehen, ne?
Ja, komplett kann ich vollkommen so unterschreiben. Da stellt sich mir dann tatsächlich auch die Frage, ich meine, man muss das Spiel morgen mal abwarten, das ist eben schon angesprochen, alles sehr dynamisch, sehr schnell. Ich denke mal, so die letztendliche Diagnose steht und fällt dann auch viel mit dem Spiel morgen, weniger mit dem Ergebnis, aber viel mehr mit dem Auftreten und mit der spielerischen Leistung, glaube ich. Und da stellt sich mir dann aber die Frage, in der Formation, die jetzt wirklich Bock gemacht hat, wie kann man einen Leroy Sané da noch unterbringen? Also in meinen Augen, Andrich hat super gemacht, dem Kroos. Wirtz und Musiala, letztes Mal auch schon besprochen, kriegst du da eigentlich ganz, ganz schwer weg. Würde ich auch ungern darauf verzichten. Gündogan als Kapitän und ja, dann bleibt Havertz vorne drin, der die Rolle aber, finde ich, von der Position her deutlich interessanter ausfüllt als ein Sané. Also da sehe ich große, große Gefahr für Leroy Sané, da nicht mehr reinzukommen. Oder hast du da einen anderen Blick drauf?
Ja, also nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, also der Grund dafür ist, dass das ja auch so geil funktioniert hat, ist halt, dass diese Berechenbarkeit von vorher irgendwie weg war. Ne? Weil wenn du mit einer Offensive spielst, wo du siehst Sané, Gnabry vielleicht auf den Außen beispielsweise und dann einen Neuner, dann ist ja eigentlich die Logik, dass man tiefe Bälle auf die Außen spielt und dass man dann mit Flanken entweder in die zweite Reihe oder irgendwie in die Box halt rechnet und dass man über den Neuner eigentlich überwiegend die Tore machen will. Und gerade für in Anführungszeichen kleinere Nationen ist das vielleicht sogar einfacher zu verteidigen, ne? Weil du so ein bisschen mehr die Spielphilosophie auch schon an der Taktiktafel siehst. Und wenn du da jetzt Wirtz, Musiala, Havertz stehen hast, dann ist da halt so eine tödliche Flexibilität drin, so eine technische Finesse drin, dass du, glaube ich, einfach auch viel weniger berechenbar bist. Also das ist natürlich ein Spiel, was sich irgendwie finden muss und es sind 3 sehr ähnliche Spielertypen, aber ich bin Stand jetzt sehr, sehr, sehr großer Fan davon, das auch so so zu lassen. Und dementsprechend würde ich mitgehen, hat Sané da jetzt aktuell nach den jüngsten Geschehnissen auf jeden Fall ein bisschen ein Problem, ja.
Ja, komplett. Aber es ist natürlich auch gut zu wissen, dass du einen Spielertypen, der einfach mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und ein bisschen ja straight auf außen durchgehen kann, in der Hinterhand hast für so ein Turnier. Also du musst da ja auch variabel bleiben. Und ich glaube, in so einem großen Turnier kommt es ja immer noch mal mehr zu tragen. Ja, so diese alte Fußballweisheit, ist, eine Mannschaft besteht nicht nur aus den 11 Feldspielern, die starten, sondern ich glaube, genau solche Spieler und genau so eine Flexibilität brauchst du dann auch. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass auch ja jemand wie Niklas Füllkrug, der auch noch eingewechselt wurde, aber je nach Gegner, je nach Spielverlauf und je nach Situation eine ganz, ganz entscheidende Rolle noch spielt. Und ich glaube, darauf wird es auch ankommen, dass es halt, ja, dass man wieder so ein bisschen zu dem zurückkommt, die Mannschaft. Und die Mannschaft besteht halt, ja, wie ich schon gerade erwähnt, nicht nur aus den ersten 11, sondern ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch noch die Qualität und ja auch noch ein bisschen Variabilität von der Bank bringen zu können.
Ja, bin ich bei. Und wo du jetzt gerade die Mannschaft und das Gesamtgefüge ansprichst, da muss man ja auch, glaube ich, nochmal auf das Hierarchiethema zu sprechen kommen, ne? Und es war halt im Vorfeld viel Gespräche für und wieder um Toni Kroos. Und ich glaube, man hat jetzt aber in dem Spiel irgendwie diese Logik, in der die Hierarchie neu aufgebaut ist, hat man gesehen, dass die, glaube ich, sehr, sehr gut greifen kann. Und ich habe mir das mal so im Kopf vorgestellt, ne? Also wenn du jetzt wirklich sagst, das wird um einen Spieler rumgebaut, dann hättest du quasi so an der Spitze der Pyramide vielleicht einen Kroos. Dann hast du da drunter in der nächsten Ebene hast du gestandene Nationalspieler, die zum Teil vielleicht auch eine neue Rolle zugewiesen bekommen haben. Da würde ich jetzt einen Gündogan und einen Kimmich sehen. Und dann hast du da drunter eigentlich eine breite Masse an wirklich ja, High-Performern, kann man sagen, die aber für den DFB noch nicht verdient sind. Und das ist ein Rüdiger, das ist ein Tah, das ist ein Andrich, das ist Wirtz Musiala und das ist in Teilen auch Havertz, die irgendwo sich immer an der nächsten Ebene orientieren können in dieser DFB-Hierarchie und die aber gleichzeitig auch beispielsweise von Leuten wie Mittelstädt, ja, und vielleicht würde ich Tah ja sogar auch dazu zählen, und Andrich, je nachdem auch, wie man da noch einwechselt, einen Undav beispielsweise, die von denen so ein bisschen vor sich hergetrieben werden, weil das natürlich Leute sind, die sagen, insbesondere, ich bin ein völlig unbeschriebenes Blatt, ich muss mir den Platz hier mit Superleistung erarbeiten, was beispielsweise bei Mittelstädt und Andrich für mich absolut der Fall war. Und dann hast du eigentlich Druck von unten auf jede Ebene und irgendwie einen Kroos, der das von oben carryen und leiten kann. Und das ist für mich irgendwie ein viel strukturierteres Bild, als ich das gefühlt in den letzten paar Jahren eigentlich da gesehen habe.
Würde ich größtenteils mitgehen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, in dieser Pyramide, was ich ein sehr schönes Bild in dem Zusammenhang finde, vielleicht einen Antonio Rüdiger noch einen Tick drüber sehen. Klar, wir sprechen hier über die DFB-Hierarchie, aber einfach ja aufgrund seiner Erfolge im Verein, aufgrund der Position, dass er bei Real Madrid spielt, finde ich, ist er noch nicht ganz auf der Ebene vielleicht wie ein Kimmich, aber ich würde ihn einen Tick höher ansiedeln und dann ist natürlich auch nochmal die Frage, ich finde, Marc-André Ter Stegen hat es richtig, richtig gut gemacht, auch mit einer sehr, sehr starken Parade gerade gegen Kylian Mbappé.
Ja, bei dem Lupfer, ne? Ja.
Richtig, genau. Und ich finde, der gibt der ganzen Mannschaft dann auch nochmal so eine Struktur, ist ein wichtiger Teil der Achse und ich glaube, wir brauchen auch nicht drüber zu sprechen, hat sich Julian Nagelsmann ja auch schon darauf festgelegt, wenn Manuel Neuer zurückkommt, dass er dann trotzdem die Nummer 1 bleibt und jetzt mal unabhängig von dieser ewigen Diskussion, ob wer wie spielen sollte, glaube ich, dass du auch mit Manuel Neuer unabhängig von seinem Alter und von seiner irgendwie aktuellen Form, die trotzdem gut ist, jemanden drin, der auch einfach durch die Persönlichkeit, durch seine Ausstrahlung, durch die Erfahrung da auch mal viel mit reinbringt, was ja jetzt zum Beispiel im Spiel gegen Frankreich gar nicht möglich war aufgrund des, ich glaube, Muskelfaseres, der ihn aktuell außer Gefecht setzt.
Ja, fair enough. Also Rüdiger, würde ich dir, glaube ich, geben den Punkt. Also wie gesagt, ich habe ja von der DFB-Hierarchie gesprochen und da bin ich mir bei Rüdiger zum Teil immer noch so ein bisschen unsicher. Also ich bin mega Fan, auch von dieser so ein bisschen assigen Art auf dem Platz, bin ich ein Riesenfan. Hat aber beim DFB, sage ich mal, ja, durchwachsene Leistungen zum Teil gebracht, war aber jetzt auch nicht unbedingt ihm individuell zuzuschreiben, ne? Und deswegen ist das vielleicht so ein Grenzgänger, der vielleicht auch so in diese zweite Ebene gehört, einfach wegen seiner langjährigen Präsenz in den Topclubs, der da auch hingehört, das gebe ich dir auf jeden Fall. Ja, und Neuer muss man leider, insbesondere aus Ter Stegens Sicht, leider sagen, ist dann vielleicht noch die Person, die neben Kroos dann oben die Pyramide abrundet. Weil er einfach extrem, extrem viel Erfahrung hat. Wenn er tatsächlich fit ist, natürlich auch eine enorme Ruhe und Sicherheit von hinten ausstrahlen kann. Und ja, wie gesagt, es bietet sich mir irgendwie ein ganz anderes Kaderbild, was man zunächst jetzt, glaube ich, gar nicht so in Worte fassen konnte. Aber wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen aufdröselt und vielleicht auch in diesen Ebenen denkt, mit einem Kroos, der zurückgekommen ist und mit neuen Leuten, die von unten wirklich Feuer geben, dann bin ich da aktuell sehr guter Dinge, muss ich sagen.
Ja, und du hast eigentlich gerade schon angesprochen, das zählt vielleicht weniger auf diese Hierarchieschiene ein oder kommt da etwas weniger zum Tragen, aber gerade so jemand wie ein Undav, vielleicht auch so ein Chris Führich, die neu dabei sind, die einfach auch, glaube ich, nochmal ein anderes Feuer mit reinbringen, weil es das gar nicht blöd klingt, aber irgendwie einfach noch eine besondere Sache ist, für die in der Nationalmannschaft zu sein, die da einfach mit Bock ankommen, die damit, ja, so man es mitbekommt, auch mit guter Laune einfach irgendwie vorangehen, wenn man sich irgendwie die Interviews von Dennis Undav anhört. Und ich glaube, dadurch hast du einfach diese Hierarchie, die vollkommen so angenommen wird, akzeptiert wird und ergänzt wird durch Spieler, die reinkommen, die alle in einer guten Verfassung sind. Darauf hat der Bundestrainer, glaube ich, diesmal viel Wert gelegt und ja, dieses ganze Bild auch einfach nur so ein bisschen unterstreichen und dem nochmal mehr Kraft geben. Und ja, da gilt es dann einfach morgen Abend, beziehungsweise wenn es rauskommt, wahrscheinlich heute Abend, da anzusetzen und ja, die Leistung dann auch wirklich zu stärken oder nochmal zu untermauern, weil das, finde ich, darf man auch nie vergessen. Ich meine, es ist altbekannt, dass das Ganze sehr schnelllebig ist, aber es ist jetzt wieder ein gutes Spiel, worauf man, finde ich, aufbauen sollte, was man auch breittreten darf. Aber es ist halt ein Testspiel gewesen und ich glaube, da kommt es dann schon drauf an, gegen den nächsten Hochkaräter, die Niederlande, die jetzt ja wirklich auch, wenn man sich die Aufstellung mal anguckt, besetzt sind mit absoluten Topspielern, ja, das Ganze einfach auch nochmal so auf den Rasen zu bringen.
Ja, 100%. Also man darf das keineswegs überbewerten. Ich glaube, es ist schön, dass man jetzt wieder mal so ein bisschen Grundeuphorie drin hat. Aber die Leistung muss natürlich bestätigt werden, ne? Ich hätte noch einen Punkt gehabt. Und was ja wirklich das Charmante ist eigentlich, dass man sich als Fußballfan in der Bundesliga darüber gefreut hat, dass die Situation sich an der Spitze zumindest ein bisschen geändert hat. Ob man jetzt, die Performance von Augsburg so toll findet, das wage ich mal schwer zu bezweifeln in der Breite. Aber dass es insbesondere bei Stuttgart richtig abgeht und dass bei Leverkusen sich Leute wirklich wahnsinnig gut entwickeln. Das hat halt eine ganz neue Dynamik auch in diese DFB-Geschichte reingebracht. Du hast jetzt einfach drei Leute von Leverkusen in der Startelf stehen. Ein Goretzka ist beispielsweise einer der Leidtragenden davon, wo ich aber auch sage, da sehe ich einen Andrich mehr auf der Sechs. Und ich glaube deswegen auch nicht, das wäre jetzt nochmal meine Frage in dem Kontext, ich glaube deswegen auch nicht, dass sich an der Elf jetzt gegen die Niederlande und perspektivisch im Turnier nochmal 3 bis 4 Positionen ändern, sondern vielleicht eher so 1 bis 2.
Ja, würde ich so mitgehen. Ich finde es gut zu sagen, dass man ja wirklich auf aktuelle Performance guckt. Das heißt, ja, gerade bei diesen Spielern, die vielleicht neu reingerückt sind oder die auch ja, also wie du schon gesagt hast, ein Mittelstellt ist da für mich die Frage, ob er im Saisonendspurt noch diese Leistung hält. Das wäre vielleicht ein bisschen wackelig, aber Stand jetzt vollkommen verdient. Für die Stand jetzt wahrscheinlich auch dann drin lassen. Ähnlichen Andrich, der bei Leverkusen klar durch Afrika-Cup-Verletzung von Palacios jetzt wieder mehr Spielanteile hat. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt in dieser heißen Phase wird. Also sowohl in, also wenn man jetzt kurz den Blick auf die Bundesliga oder auf Bayer Leverkusen wirft, wenn Bayer wirklich in Top-Besetzung ist, ob ein Andrich da einen Platz in der ersten Elf hat, wage ich tatsächlich ein bisschen zu bezweifeln. Und da ist dann halt auch die Frage, inwiefern ja, dann mit etwas fehlender Spielpraxis in Anführungszeichen man dann wirklich den Platz in der Nationalmannschaft hat. Da könnte es ihm aber auf der anderen Seite auch wieder zugutekommen, dass Leverkusen halt wirklich noch auf 3 Hochzeiten tanzt und dementsprechend viele Spiele hat und durch die Rotation ja auch ja, das Ganze gegeben sein könnte.
Ja, also normalerweise wird er nicht 100% seiner Visibilität und seiner Spielzeit verlieren. Ne? Das sieht bei Bayern jetzt im Zweifel ein bisschen anders aus. Aber ja, also bei Leverkusen ist ja schon auch grundsätzlich, wird ja viel rotiert und dadurch, dass sie wirklich auch in drei Wettbewerben noch drin sind, wie du schon sagtest, stehen die Chancen da, glaube ich, gut weiterhin gesehen zu werden. Und ich war mit der Leistung völlig einverstanden. Ja, und auf den Außenverteidigerpositionen, da vielleicht nochmal so der Punkt, also der Platz wird ihm im Zentrum, glaube ich, von Kimmich jetzt niemals strittig gemacht, weil der aber auch auf der Rechtsaußenbahn, finde ich, einen sehr, sehr guten Job gegen einen, ja, also nicht überragenden, aber doch stark wie immer aufspielenden Mbappé gemacht hat. Ja, und insofern sehe ich da eigentlich gar nicht so viel Rotation noch im DFB passieren.
Ja, da hast du wahrscheinlich auch recht. Und da vielleicht auch mal kurz abschließend, um das Loben zu erwähnen, finde ich neben der guten Leistung von Kimmich auch so ein bisschen dieses Hierarchieding sich in Anführungszeichen unterzuordnen, weil ich glaube, er selber schon den Anspruch hat, wirklich sehr vorne wegzugehen und das am liebsten auch im Mittelfeld. Und da jetzt wirklich zu sagen, okay, ich ordne mich dem Ganzen unter, ich akzeptiere, dass das Spiel quasi um Toni Kroos gebaut wird, ich gehe auf die, ja in Anführungszeichen, ungeliebtere Position. Klar sind das alles Sachen, die man von einem Fußballprofi erwartet, die aber dann auch, glaube ich, irgendwo nicht ganz so selbstverständlich sind. Einfach qua, dass da auch immer noch eine Person hintersteht. Ja. Und dementsprechend finde ich, ja, da Hut ab und hoffentlich bleibt so.
Ja. Ja, also ich bin super gespannt, wie gesagt, auf das Spiel gegen die Niederlande. Auch, wie du erwähntest, einen Top-Kader. Eine sehr gute Leistung gegen Schottland, würde ich sagen. Also hätten vielleicht auch ein, zwei Hütten bekommen können jetzt am Wochenende, aber insgesamt doch gerade offensiv sehr, sehr überzeugend. Ja, und mal sehen. Also ich meine, Frankreich hat natürlich starke Individualisten, hat aber insgesamt, glaube ich, eher enttäuscht, bis auf das eine Drittel oder, sage ich mal, die Hälfte der ersten Halbzeit. Und gegen die Niederlande geht es jetzt dann nochmal um die Wurst. Und ich glaube, wenn das gut bestritten wird, dann wird die Stimmung im Land auch dementsprechend sein.
Ja, da würde ich komplett zu mitgehen. Und vielleicht, wo du es gerade so fallen lässt, Stimmung im Land. Es gab ja auch nochmal so einen Nebenschauplatz. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher über die Trikots gesprochen. Ein Thema, was jetzt nochmal aufgekommen ist, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlicherweise, hohe Wellen geschlagen hat, ist der Ausstatterwechsel zum Jahr 2027 von Adidas zu Nike. Vielleicht, ja, da mal kurz reinzugehen, würde ich vielleicht mal kurz mit den Grundbausteinen starten. Ja. Der DFB hat oder schreibt aktuell ein strukturelles Defizit von knapp 20 Millionen pro Jahr, was katastrophal ist. Ja. Das Eigenkapital ist seit 2019 um knapp 40 Millionen geschrumpft. Ja. Und ja, durch einfach fehlende Einnahmen irgendwie aus den ja so semi-erfolgreichen Turnieren 2018, 2020 und 2022 haben sich hier eben auch mal die Prämien im Vergleich zu den drei Turnieren vorher halbiert auf 27 Millionen Euro. Und ja, ein ganz großer Punkt, der ja, finde ich, in der Berichterstattung, die letzten Jahre gar nicht so zum Tragen gekommen ist, das ist vielleicht auch an mir ein bisschen vorbeigegangen, der Bau des neuen Campus in Frankfurt, schicke Anlage, also ich bin da mal vorbeigegangen, aber das Ganze ist irgendwie doppelt so teuer geworden wie geplant, 180 Millionen für den Bau, 80 Millionen für die Unterhaltung des Ganzen pro Jahr, gerade eben auch nochmal gehört, wenn irgendwie der gesamte Staff und die Nationalmannschaft da sein soll, ist das tatsächlich nicht mehr umsetzbar, weil dafür dann zu wenig Zimmer da wären, wo ich mir auch denke, boah, wie kannst du das denn fehlkalkulieren? Ja, das heißt, da haben wir erstmal eine riesengroße Baustelle, die wahrscheinlich dann letztendlich auch zu einem Wechsel geführt hat, aber ja, vielleicht erstmal deine kurze Einschätzung dazu.
Ja, also du hast schon viel gesagt auf jeden Fall und auch ich habe auf diversen Plattformen halt gesehen, dass es extreme Wellen geschlagen hat und das hat es auch bei mir selbst, würde ich sagen. Ne? Also ob du jetzt durch Instagram gescrollt hast, ob du normale News gelesen hast, ob du bei LinkedIn unterwegs warst oder wie auch immer, also die Gemüter waren da wirklich schon sehr, sehr erhitzt, weil ja, also Adidas ist seit jeher eigentlich, seit man gefühlt irgendwie Bilder von der deutschen Nationalelf kennt, ist halt auf den Trikots.
Seit über 70 Jahren habe ich irgendwo gelesen, ja.
Ja, genau. Und also kennt man gar nicht anders. Passt wie Arsch auf Eimer und kann man sich irgendwie nicht anders vorstellen. Und jetzt kommt halt Nike daher und ja, die Kehrseite der Medaille ist dann eben, dass Nike ungefähr 50 Millionen mehr pro Jahr ab 27 dann eben für diesen Deal zahlt. Und da ja, scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Und manche eben sagen, es geht nur noch ums Geld und kann ja nicht wahr sein, dass man irgendwie dem heimischen Konzern da den Füßen den Boden unter den Füßen wegzieht und da irgendwie nicht treu zur eigenen Wirtschaft ist. Andere sagen, ja, musst du unbedingt annehmen, gerade in der wirtschaftlichen Situation. Was ist denn so dein Take darauf? Hast du irgendwie eine Tendenz, wenn du jetzt zwischen den zwei Seiten quasi entscheiden musst? Oder was ist so dein Bauchgefühl?
Also mein Bauchgefühl ist da schon irgendwo zu sagen, dass ich finde, dass du dich halt selber irgendwie in diese Situation reinmanövriert hast. Einfach durch ja, Gehaltsgefüge im DFB, die zu hoch sind und ja, wie gesagt, diese ganzen Fehlkalkulationen, schlechtes Abschneiden in Turnieren, wie eben alles schon erwähnt. Und dass du halt da irgendwie den einfachen Weg gehst und ja, so ganz populistisch formuliert dich halt ein bisschen verkaufst. Ja, ich glaube, der liebe Herr Lauterbach hat in diesem Zusammenhang von einer Fehlentscheidung, bei der Commerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet, gesprochen. Ja, und das bringt es halt auch irgendwie so ein bisschen auf den Punkt. Ne? Also ich meine, mir ist vollkommen bewusst, dass es aus wirtschaftlicher Sicht Sinn ergibt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist halt irgendwo so ein bisschen die Frage, wie authentisch willst du bleiben? Wie sehr willst du irgendwie bei deinen Wurzeln bleiben? Das finde ich schon sehr schade, muss ich sagen, so als kleiner Traditionalist. Und ja, wie siehst du es denn? Also gerade wenn ich es bei dir richtig rausgehört habe, hat sich ja dann doch schon irgendwie so ein bisschen Verständnis bei dir durchgesetzt, oder?
Ja, also die, sag ich mal, wenn man das jetzt das erste Mal in der großen Schlagzeile gelesen hat, Adidas Deal beendet, jetzt kommt Nike, da dachte ich natürlich auch, habe ich hier irgendwie was falsch gelesen oder ist schon 1. April oder irgendwie sowas. Aber ja, je mehr das so eingesickert ist und je mehr ich so ein bisschen auch das Rational, was der DFB da auflegt, irgendwie gelesen und gehört habe, desto mehr Verständnis habe ich dann irgendwie gefühlt schon. Also ich glaube, zum einen Lauterbach ist ja auch nicht der Einzige gewesen, also eigentlich die gesamte Politik war sich, glaube ich, das erste Mal in dieser Legislaturperiode einig und hat dann irgendwie von fehlendem Patriotismus und Verlassen der eigenen Wirtschaft, ja, Tradition mit Füßen treten und so weiter gesprochen. Aber man muss halt schon leider dann auch wieder sagen, also, ne, es ist zwar ein Verein oder ein Zusammenschluss der DFB, der nicht profitorientiert ist, aber am Ende müssen halt Rechnungen bezahlt werden. Und die Rechnungen, die fangen ja nicht unbedingt nur bei den Honoraren für große Spieler bei großen Turnieren an, sondern da geht es halt auch eben um Jugendentwicklung. Irgendwelche Kunstrasenplätze, die in Mönchengladbach gebaut werden, sind letztendlich zum Teil auch irgendwie aus DFB-Geldern finanziert. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie überall einfach, dass sie überall die großen Heilsbringer sind und waren, aber auch das ist ja was quasi bis an die Basis irgendwie durchsickert im besten Fall, und da muss man halt schon sagen, sind 50 Millionen pro Jahr schon ein Wort, ne? Und ich stelle mir so ein bisschen auch die andere Seite vor, also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass man einfach mit Adidas verlängert hätte und das dann durch irgendeinen Investigativjournalisten beispielsweise rausgekommen wäre, ach übrigens, Nike hätte 50 Millionen im Jahr mehr gezahlt und wir sind aber fein damit, im Jahr 20 Millionen zu vernichten. Das macht irgendwie einen Cashburn von 200 Millionen in 10 Jahren. Dann wären die Gemüter auf der anderen Seite irgendwie auch wieder hochgekocht. Dann hätte man von Vetternwirtschaft gesprochen und dann hätte Söder beispielsweise in die andere Richtung irgendeinen populistischen Schrott erzählt. Und am Ende sind es ja halt alles irgendwie international agierende Konzerne. Auch Adidas wird, glaube ich, mehrheitlich von BlackRock gehalten als Hauptaktionär. Und es ist jetzt halt nicht mehr so, dass Adolf Dassler in Herzogenaurach die Eisenstollen darunter schraubt, sondern es ist ja irgendwo auch was anderes mittlerweile. Und das muss man, glaube ich, schon auch so ein bisschen einsickern lassen. Ich selbst bin natürlich auch irgendwie, also ja, Adidas gehört halt dazu, aber so ein bisschen Einsicht ist da dann, glaube ich, schon auch, ja, wäre das schon dann auch angemessen.
Ja, was mich dann an der Sache auch so ein klein bisschen ärgert oder so ein bisschen blöd aufstößt, weil ja, ich sehe die Punkte natürlich schon vollkommen aus wirtschaftlicher Sicht und ich finde, ja, es ist dann halt auch irgendwo wirklich bezeichnend, was du eben schon mal gesagt hast, dass ja der Fußball da irgendwo eint und dass da die Politik dann auch irgendwo mit der Meinung oder mit ja vielleicht auch ein bisschen zu viel Meinung geeint ist. Worauf ich aber noch hinaus wollte, was mich dann so ein bisschen ärgert, Adidas wollte ja den, ich glaube, 2017 verlängerten Vertrag, der jetzt bis 2026 lief, auch eher nochmal runterstocken. Wo ich mir auch denke, okay, man arbeitet irgendwie seit, ich sag mal, 70 Jahren zusammen. Man wird ja auch irgendwo eine Vermutung haben, wie viel Nike dann zahlt. Das solltest du als Unternehmen der Größenordnung von Adidas ja durchaus auf dem Schirm haben. Und da dann zu sagen, okay, man kann vielleicht mit diesem Angebot nicht mithalten, ist die eine Sache. Aber wirklich, ja, 50% runter zu sein, ist dann halt auch, finde ich, die Frage, okay, inwiefern ist es denn dann vielleicht auch von Adidas die Aufgabe, bei dem Angebot sich wirklich breit zu strecken oder weit zu strecken und zu sagen, okay, ja, wir sind ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, wir verbinden hier irgendwie wirklich viel mit, wir haben hier irgendwie diese Grundwerte und wir wollen das auch. Und ich glaube, der ein Funktionär, ist der Name gerade entfallen, hat auch gesagt, ja, für 2 Millionen hätten wir uns jetzt nicht von Adidas getrennt, aber bei dem großen Gap, ja, ist es dann halt auch wirklich die Frage, wäre es überhaupt vertretbar gewesen, noch bei Adidas zu bleiben? Den Punkt gebe ich dir voll und ganz. Wobei ich dann da jetzt auch wieder sage, gut, du bist jetzt diesen Deal eingegangen. Du hast ja netto 50 Millionen pro Jahr mehr zur Verfügung. Da stellt sich mir dann aber auch die Frage, was machst du mit dem Geld? Und da wird die spannende Frage sein, wie transparent ist das Ganze? Oder wird das Ganze gestaltet? Wo fließen diese Gelder hin? Und ja, kommt es dann wirklich darauf hinaus, dass ein zweiter Campus für zu viel Geld gebaut wird oder wird das Geld wirklich in die Jugendarbeit gesteckt, wird das Geld wirklich in neue Fußballplätze gesteckt? Ich glaube, der Nachwuchs ist ein, ja, könnten wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen.
Ja, absolut.
Aber absolut, da hakt es, finde ich, auch an vielen Enden und ich glaube, genau da muss das Geld dann auch wirklich reinfließen, weil ansonsten ergibt es für mich als ja, so ein bisschen traditionalistisch angehauchten Fußballliebhaber, ja, wenig Sinn.
Ja, also ich finde den Punkt eigentlich total gut, den du bringst, dass Adidas sich da auch irgendwie ein bisschen mehr gefühlt strecken müsste, weil du musst halt überlegen, wenn du im strategischen Partnerschaftsbereich von Adidas arbeitest, und mit dem DFB eigentlich schon jahrelang Kooperationen machst, dann hast du mit 100%iger Sicherheit auch Leute im Haus sitzen, die ein Benchmarking machen vom Markt, die wissen, was quasi handelsüblich ist, was Nike potenziell auch für vergleichbare Nationalmannschaften ist, bereit ist, auf den Tisch zu legen. Und wenn dann da wirklich ein Graben von 50 Millionen im Jahr entsteht, dann glaube ich jetzt nicht, dass mir irgendwie beim Geschäftsergebnis von Adidas, was fairerweise schlechter ist als das von Nike, aber dass mir da die Tränen kommen und ich sage, ja, natürlich, der arme Adidas-Konzern wurde vom DFB ausgequetscht und konnte wirklich keinen Cent mehr geben. Also ich glaube schon, dass man dann auch anstelle von Adidas hätte sagen können, okay, wir committen uns vielleicht eher zum DFB als zu zig anderen Teams, die wir irgendwie sponsoren, weil wir an den DFB glauben und weil das unser Hauptstandbein ist, mit dem wir vielleicht auch zu dem geworden sind, vielleicht neben den Bayern, was wir dann heute eigentlich sind. Weil du kannst halt sagen, okay, wir sind gleichermaßen bei Argentinien drin, Italien, Belgien, Spanien, die großen Clubs, die sie auch so ein bisschen quasi zusammengefahren haben, mit denen sie wirklich eigene strategische Partnerschaften haben, wie eben Real, ManU und halt noch Bayern. Da könnte man dann vielleicht auch an anderer Stelle ein bisschen konservativer auftreten und sagen, wir können eben nicht so viel geben, und dem DFB dann da mehr den Rücken stärken und nicht sagen, oh, wir sind jetzt auf einmal ganz doll überrascht, Nike zahlt 50 Millionen mehr und nicht 5 Millionen mehr. Also da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, was ich da aus Herzogenaurach so glauben darf.
Ja, und das fasst es, finde ich, auch nochmal gut zusammen. Da ist dann die Frage, ich glaube, jetzt auch relativ neuer Deal in der MLS, wo Adidas groß drin ist, wo du ja schon irgendwie auf diese Kommerzschiene in den USA gehst, was als Unternehmen vollkommen verständlich ist, wo dir sonst wahrscheinlich jeder oder jeder Unternehmensberater dir auch den einen Vogel zeigen würde, ist dann aber halt auch wirklich die Frage, in was für einem Maße machst du das und wie guckst du dann auf das, was du halt auch irgendwie seit Jahren traditionell machst? Und da muss ich dann sagen, ja, überzeugt es mich auch zu sagen, doppelt so viel Geld bei den finanziellen Problemen und bei dem, wie halt auch gerade die Situation ist, sind dann irgendwo vertretbar. Und ich finde, da fängt es an mit den Prioritäten vielleicht so ein bisschen von Adidas, geht es aber auch weiter über die Fehler, die der DFB gemacht hat, die irgendwie wieder ausgebügelt werden müssen. Ich glaube, ja, wie sagt man so schön, das Ganze ist multifaktoriell und du hast irgendwie viele Punkte, an denen du ansetzen kannst. Und
Ja.
da ist es mir dann auch, obwohl ich es schön gefunden hätte, wenn man bei Adidas bleibt, zu einfach zu sagen, okay, Standortpatriotismus und Fehlentscheidung da an den Kommerz verkauft. Ja, ist dann vielleicht auch ein bisschen zu populistisch ausgedrückt, aber
Ja,
klar.
das geht mir dann halt wieder auf die Nerven. Nun ist es im Prinzip dasselbe Thema, was heißt dasselbe Thema, aber es ist irgendwie so eine selbe Diskussionskultur wie bei den Trikots, die dann rausgekommen sind. Die eine Seite sagt, ja, ist doch voll glasklar, dass man zu Nike geht. Und die andere Seite sagt, das ist das Schlimmste, was man machen kann und das ist Vaterlandsverrat quasi im übertragenen Sinne. Und dass man dann auch wieder mal nicht die Möglichkeit hat, sich irgendwie in der Mitte zu treffen, das geht mir halt einfach auf die Nerven. Ja, und insofern, ich glaube, ja, der DFB hat sich da schon auch ein Stück weit selber reingeritten. Wenn du einen Campus viel zu teuer baust, wenn du über Jahre mit den, ja, sag ich mal, mit den Anlagen, die du eben hast, also nicht nur physischer Natur, sondern insgesamt mit dem Apparat, den du am Laufen hältst, halt einfach nicht die Leistungen bringst, dann wirkt sich das halt auch aus. Und insofern, ja, sind es halt wieder viele Dinge, die zusammenkommen und es wird dann halt stark vereinfacht, glaube ich, in die Publicity und in die Zeitungen getragen. Also, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Und ja, also was ja, glaube ich, auch noch interessant war, war aber der Zeitpunkt, der Bekanntgabe, ne?
Ja, komplett. Also zum einen finde ich ganz interessant, du hast es ja gerade selber nochmal aufgemacht, irgendwie so ja, diese Image-Videos, die es gerade zu den neuen Trikots gab, dann jetzt Zeitpunkt vor der EM, wobei da, glaube ich, auch nochmal gesagt wurde, gut, es sind halt börsennotierte Unternehmen. Das heißt, bist du auch in der Pflicht, diese Transparenz irgendwo zu schaffen. Aber gerade, wo du mit den neuen Trikots, wo ich jetzt auch sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei dir war, im Nachgang zur letzten Folge hier und da nochmal das ein oder andere Gespräch hatte, wo ich auch vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr auf diese Schiene gehen würde. Gut, geschmacklich ist die eine Sache, wie man zu der Farbwahl steht. Auf der anderen Seite hast du ein sehr konservatives, traditionelles Trikot. Du hast jetzt dieses pinke Trikot, womit du irgendwie so ein Statement setzt, wo ich mir auch sage, gut, du hast im Grunde genommen was für alle dabei. Der Fußball ist für alle was und dann mach's doch so. Aber ja, das vielleicht nur mal als kleiner Nachtrag dazu. Ich glaube, du wolltest mal auf einen anderen Punkt zum Zeitpunkt der Bekanntgabe jetzt raus, oder?
Ja, genau. Also ja, mit dem Trikot gehe ich ein Stück weit mit, weil bei mir hat sich das auch nochmal so ein bisschen relativiert. Ich bin jetzt trotzdem kein Fan davon, aber nach wie vor, was mich halt eher genervt hat, war auch wieder die Diskussionskultur da rundrum, ne? Und so sehen wir es jetzt ja auch wieder. Der Zeitpunkt, was ich damit jetzt sagen wollte, logischerweise, man hat eigentlich gerade diese Kampagnen eben von Adidas Seite ausgespielt zu den Trikots, die, glaube ich, sehr, sehr gut ankamen. Die auch unter anderem Major Tom als Stadionhymne jetzt wieder ins Gespräch gebracht haben, was heißt wieder oder jetzt neuerdings ins Gespräch gebracht haben, eben über diese Werbe-Creatives hinaus. Und da muss man ja schon sagen, das sind sehr gut gefahrene Kampagnen, für die Adidas bezahlt wahrscheinlich. Und der DFB profitiert da massiv von. Und dann kommt jetzt zunächst mal rein, ja, übrigens, wir machen jetzt Nike bald. Aber auch da muss man sagen, das ist auch sehr, sehr verkürzt und vereinfacht dargestellt, weil also das Bieterverfahren, das braucht ja wahnsinnig viel Vorlaufzeit, quasi für Herstellung, Design etc. Das kann man jetzt nicht ein halbes Jahr vorher besprechen. Und der DFB sagt dann in dem Punkt halt, Zum einen wurde von Nike-Seite oder von generell der Seite der Bietenden eben gesagt, wir müssen das frühzeitig wissen, weil damit steht und fällt dann auch, wie viel Dealvolumen wir beispielsweise in andere Nationalteams und Fußballteams packen. Wir müssen das zu einem gewissen Zeitpunkt wissen. Und der DFB sagt gleichzeitig, sollte halt Ruhe vorm Turnier einkehren, weil ansonsten, wenn man es länger rausgezögert hätte, vielleicht die Diskussion über das Turnier erst losgegangen wäre oder zu einem anderen Zeitpunkt, den man schlechter kontrollieren kann. Ja, was ist denn so dein Take darauf? Ist das irgendwie dummes Gesabbel oder kannst du dem Ganzen folgen?
Ja, ich finde ehrlicherweise, dass es viel dummes Gesabbel ist, weil du ja am Ende des Tages, du hast, wie eben schon gesagt, dieses Bieten gehabt. Adidas hätte mehr bieten können, haben sie nicht gemacht. Dass andere Unternehmen, andere Konzerne, andere Anbieter wie, weiß ich nicht, Puma und Nike auch sagen, gut, wir müssen wissen, wo wir es reinpumpen, ist auch vollkommen legitim. Ich meine, du kannst das, finde ich, auch nochmal von der anderen Seite beleuchten und sagen, okay, gut, Adidas ist noch bis 2026, da steht dann auch nochmal eine Weltmeisterschaft an, für die Adidas dann offensichtlich für die deutsche Nationalmannschaft noch was designen wird. Du kannst jetzt aber auch so an die Sache rangehen, zu sagen, okay, Adidas ist jetzt das vorletzte Turnier am Start, geht irgendwie mit einem Design rein, was auf der einen Seite klassisch, auf der anderen Seite vielleicht ein Statement ist. Mhm. Und für eine Heim-EM, und ich meine, das kann auch zum absoluten Verkaufsschlager werden. Ich glaube, wenn du jetzt weißt, okay, du hast noch zwei Turniere mit Adidas, damit verbindest du viel, damit verbindest du vielleicht auch viel, wie man mit dem Fußball groß geworden ist, dann hast du jetzt noch jemanden wie Toni Kroos, der zurückkommt für dieses Turnier, kann auch ein absoluter Verkaufsschlager sein, um jetzt nochmal das Ganze irgendwie anzukurbeln. Also ich finde, da ist dann immer so ein bisschen sehr schnell Populismus irgendwie mit im Spiel, der mir dann eigentlich ehrlicherweise auch wieder auf den Geist geht, weil wieder irgendwas nur genommen wird, um ja eine neue Schlagzeile zu haben und irgendwie sich ja ein bisschen echauffieren zu können. Also so sehe ich das zumindest.
Ja, genau, also mit dem Trikot, jetzt mit dem Ausstatter, und ich weiß jetzt nicht, was das nächste sein wird, aber ich glaube, man könnte auch irgendwie mal, also manche Medien könnten zumindest mal darauf achten, dass ein bisschen mehr der Fokus, also dass darüber geredet wird, ist mir völlig klar, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dass der Fokus dann jetzt trotzdem schnell wieder auf den Sport geht, das würde ich mir schon sehr wünschen, weil ich glaube nach wie vor, dass das ganze Land und die ganze Fußballnation Deutschland eben massiv von einem erfolgreichen Heimturnier profitieren kann und auch wieder in die Bahn kommen kann und dass das auch für die Stimmung im Land einfach sehr, sehr wichtig ist. Wie gesagt, ich habe dir das, oder wir haben da mal privat auch drüber geredet, dass das ja schon entscheidender ist, als man manchmal denkt, und dass es ein Land auch gerade in Zeiten von einem gewissen Rechtsruck irgendwie zusammenschweißen kann, dass die Medien sich da schon auch irgendwie drüber im Klaren sein sollten, dass einfach sehr, sehr viel künstlicher Druck von außen dann der ganzen Sache überhaupt nicht zuträglich ist und dass wir schnellstmöglich dann wieder bitte auf den Sport kommen und dass man jetzt diese Euphorie dann bitte gleichermaßen auch eben auf die Titelseiten bringt.
Ja, komplett gehe ich 100% mit, weil es halt wirklich gerade eine Chance ist, genau wie du gesagt hast, du hast politisch irgendwie bedeutende Zeiten, du hast mit der Nationalmannschaft, mit dem Fußball eine Plattform, die ja offensichtlich, das hat man in Katar gesehen, das sieht man immer wieder auch für politische Statements genutzt wird, und wenn du es da halt als Presse, als Öffentlichkeit hinkriegst, da irgendwo auch ein bisschen zu ein, dann ist damit, glaube ich, schon mal super viel erreicht und liegt auch eine riesengroße Chance drin. Und vielleicht so ein Punkt, der da noch zu ergänzen ist, da stellt sich jetzt irgendwie auch noch eine Frage, ist nur offen, wann es irgendwie so ist. Julian Nagelsmann, Bundestrainer, Vertrag läuft dann aus, wo geht er hin? Er hat irgendwie selber schon gesagt, er wird es eigentlich ganz gern vor der EM geklärt haben. Das wird wahrscheinlich wieder das nächste Thema sein, egal wie er sich entscheidet, egal wo er unterschreibt. Wie Dortmund ist ja jetzt viel im Gespräch, jetzt aktuell wenige Dortmunder nominiert, dann wird da wieder viel geschrieben, ob er sich damit was verbaut hat. Das ist ja alles, was, genau wie du gerade gesagt hast, wieder weg vom Sport geht. Das geht um andere Thematiken und ja, das geht einem dann, finde ich, doch irgendwie so ein bisschen auf den Geist. Und da kann irgendwie hier in unserem kleinen Rahmen nur der Appell sein, dass man guckt, dass man da wirklich beim Sportlichen bleibt und klar macht es auch Spaß, über das andere so ein bisschen zu diskutieren, aber gerade in dieser großen Öffentlichkeit sollte da, finde ich, schon ja, geguckt wird, geguckt werden, dass geeint wird und dass ja, man das Ganze irgendwie positiv nutzt.
Ja, 100%. Das ist es eben. Also damit ist, glaube ich, auch das meiste zu dem Thema gesagt. Wie gesagt, ich hoffe jetzt nicht, dass noch 10 weitere Störfeuer bis zur EM aufkommen, weil ich glaube, der Kader gibt einiges her. Die neue Zusammensetzung und das neue Momentum gibt einiges her. Wenn dann jetzt mal diese Sachen hinsichtlich Trikot, Ausstatter etc. und vielleicht auch dieses Trainerkarussell, was da ein bisschen mit reinspielt, wenn das irgendwie ansatzweise ruht, ich glaube, dann haben wir wirklich eine gute Gelegenheit, mindestens mal eine sehr gute Figur abzugeben und nicht wieder kläglich, peinlich in der Gruppe auszuscheiden und gar nicht zu wissen, warum. Und ich glaube, das braucht einfach die deutsche Fußballseele, braucht das einfach. Also ich kann das im Sommer nicht nochmal verkraften, in der Gruppenphase auszuscheiden, sage ich dir ganz ehrlich.
Nee, das braucht die Fußballseele und ich glaube, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das braucht auch irgendwo das Land, weil ich finde, man sieht ja dann doch auch bei Leuten, die irgendwie im, sag mal, 360 Tage im Jahr nichts mit Fußball am Hut haben. Aber wenn du dann irgendwie das Public Viewing hast, du hast irgendwie Grillpartys, du hast ja wieder irgendwie so ein nettes, harmloses Gesprächsthema Fußball, das kann schon viele Leute zusammenbringen, ja. Und das macht doch einfach Bock. Also da, ja, habe ich ein Grinsen im Gesicht, wenn ich dran denke.
Ja, und also jetzt mal ganz ehrlich, das hört sich dann jetzt so an, als würden wir in irgendwelchen seltsamen Fantasiewelten rumschwelgen. Aber es ist doch so, was waren denn jetzt irgendwie die letzten Themen? Das war irgendwie, keine Ahnung, diverse oder mehrere Kriege, Terrorsachen, wie auch immer die passiert sind. Corona, was lange Zeit irgendwie das Land auch gespalten hat auf eine Weise. Und Ich meine das 100% so, wie ich sage. Fußball hat halt wirklich die Möglichkeit, Leute zusammenzubringen und ein neutrales, positives Gesprächsthema zu schaffen. Und das wäre einfach extrem wichtig auf so vielen Ebenen. Und deswegen, ja, wir werden sehen, was in den nächsten Wochen weiter so passiert, wie sich auch das Momentum der einzelnen Spieler entwickelt, wie natürlich das Spiel gegen die Niederlande bestritten wird. Aber ich bin guter Dinge, muss ich sagen. Und dementsprechend werde ich mir das auch Vollgas morgen Abend reinhauen, das Spiel, und einfach nur auf das Beste hoffen.
Das ist doch ein super schönes Schlusswort, würde ich sagen, was du da gerade getroffen hast. Ich glaube, genauso können wir verbleiben. Ich bin auch gespannt und würde sagen, dass wir dann zeitlich, haben wir es letztes Mal schon ein bisschen anklingen lassen, gucken, wie es hinhaut. Ostertage stehen an und ja, dass wir dann aber auch nochmal die Nationalmannschaft auch mit ein paar Tagen Abstand vielleicht resümieren können, um dann auch wieder auf den Fußballalltag zurückzukommen. Aber ja, in diesem Sinne schließe ich mich deinen Worten an und würde sagen, dass es mir wieder große Freude gemacht hat und ich mich schon auf unsere nächste Aufnahme freue.
Ja, 100%. Also alles richtig. Wir lassen erstmal die Nationalmannschaft kicken. Hoffen, dass da was Gutes bei rumkommt. Natürlich steht dann auch in den Ligen und in anderen Wettbewerben wahnsinnig spannendes Zeug an, wo wir sicherlich hier und da die nächsten Update-Schleifen zu fliegen werden. Und ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, es ist kurz vor 12. Benjo, du musst, glaube ich, auch in die Haia. In diesem Sinne, würde ich mich auch verabschieden. War mir wieder ein großes Vergnügen. Und ja, ich würde sagen, bis in Kürze. Lasst euch gut gehen und ganz viel Spaß bei den anstehenden Spielen. Macht's gut zusammen.
Lodjon, ciao, ciao.
Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei From the Stands, dem LV11 Podcast. Wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram @lv11co oder checkt unsere Website www.lv11.shop.
Ich habe fertig.